Voilà, herzlich guten Morgen, liebe Elbler, liebe Elblerinnen. Und als allererstes einfach Happy Birthday, Schweiz. Happy Birthday, das fantastischste und das einzigartigste Land überhaupt, was auf dieser Weltkugel gibt. Ich bin absoluter Fan von Schweiz und ich muss mich extrem zurückhalten, wenn ich von einem Land zurückkomme, wo ich jetzt gerade gesehen bin, im Irak oder in Syrien oder im Iran unterwegs ist, dass ich nicht im Flughafen Zürich lade, mich auf den Boden schmeiße und den Boden küsse, weil ich endlich wieder daheim bin. Die Schweiz ist so eine fantastische Erfindung und ich glaube, das kann man nur einfach groß Danke sagen, dass wir in der Schweiz dürfen geboren sein, da dürfen aufwachsen und dass wir so viel Schätze und so viel Reichtümer haben. Nicht nur finanzieller Reichtum, aber ein Reichtum, wo die Welt muss davon profitieren können. Und darum bin ich so viel unterwegs in den Ländern rund um den Globus, wo man von Afrika bis ufe weit fast zu den Eskimos. Ja, wir sind ja alles Elbler, also ich habe mich eigentlich gefreut, um mit euch hier auf der Alpwiese draussen zu sein und so richtig auf Alp machen, also richtig spüren, wo wir eigentlich die heißen. Wir als Elbler sind ja so bodenständige, so geerdete. Wir sind so praktische Leute, oder? Und ich liebe das eigentlich. Ich bin ja im Engadin aufgewachsen und das sind alles ein bisschen spezielle Leute, die Bergler. Wir sind alle ja Bergler als Schweizer. Wir sind alle ein bisschen speziell, aber gleich liebenswürdig. Ich habe so einen liebenswürdigen Schwager und dem sein Grossvater ist so ein richtig geerdeter, praktischer Elbler, der hat vor ein paar Jahrzehnten, ist im Unterengadiner Dorf Schkuhl, von Schkuhl auf Sentufen unterwegs gewesen, mit einem Maulesel und mit einem Fuder Heu. Und es war heiss gewesen, es kann im Unterengadin, bei diesem mediterranen Klima, kann es also bis zu 30 Grad heiss werden, was für uns schon extrem heiss ist. Es ist mindestens 10 Grad zu heiss. Und wo er so mit dem Maulesel unterwegs ist, in der steilen Strecke von Schkuhl auf Sentufen, steht der Maulesel einfach plötzlich still und macht keine Wank mehr. Und er hat ihn gezogen, er hat ihn gerupft, er hat ihn gestossen. In seiner Verzweiflung hat er ihm irgendwann mit dem Stecken eins aus Füttli gegeben und er hat sich nicht bewegt. Und dann sagt er, dir zeige ich schon, wer der Chef ist. Er hat ein bisschen Heu genommen vom Fuder, hinten dran vom Wagen, von dem Holzgestell und tut das unter die vier Füße, unter die vier Beine von dem Maulesel und zündet das an. Und der Maulesel, schlau wie er gewesen ist, macht zwei Schritte führen, drei Schritte führen und steht wieder bockstill. Und hinten dran brennt am armen Bergbauer das ganze Fuder Heu inklusive Heuwagen ab, bis aufs Letzte. Und das ist natürlich, wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht auch noch sorgen, das hat er gehabt. Und wenn ich so über die Geschichte von meinem Schwager und von seinem Grossvater nachdenke, denke ich, das ist jetzt nicht gerade durchtränkt gewesen von Weisheit, wie der Bergbauer gehandelt hat. Aber Hauptsache, es hat brennt. Hauptsache, es hat Feuer gehabt. Und ich glaube, das ist etwas, eine Botschaft für uns als Christen, für uns als Kirchen, für uns als Staatskirchen, für uns als Freikirchen. Wir sind häufig so in Versuchung, dass wir alles so politisch korrekt machen. Politically correct. So political correctness schreibt man sich ganz hoch auf die Fahne. Es muss stimmen, es muss mit dem Gesetz übereinstimmen. Wir müssen kein Anstoß sein für die Welt. Hauptsache politisch korrekt, aber häufig wegen dem auch kein Feuer. Und der heutige Morgen hoffe ich, dass ein bisschen etwas von dem Feuer kann durchbrechen. Dass ich kann da so die einen und anderen Gewürzzutaten geben, von dem, was ich weltweit als Missionar in diesen Ländern erleben darf, wie Feuer kommt und wieso und weshalb Feuer am Brennen ist. Und ich rede nicht von Brandstiftung, ich rede vom Feuer, vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der einzige Gott, der hier auf Erden ist. Weil Jesus sitzt ja neben dem Vater im Himmel zur Rechten und freut sich ab dem, was wir tun, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir in seinen Fußstapfen wandeln. Ich bin ja, wie ich gesagt habe, viel unterwegs. Ich bin dieses Jahr in Afrika gewesen, bin in Mali gewesen, bin in Armenien gewesen, bin gerade zurückgekommen aus Syrien und aus dem Irak. Und wenn Sie die fragen, also mit meinen Mit Reisen, da bin ich unterwegs gesehen. Ich sehe ja eher aus wie ein Oriental. Ich werde auf der Straße nach der Zeit gefragt, nach der Straße gefragt, nach dem Leben gefragt. Da sage ich immer, sorry, only English. Und dann die zwei, die mehr unterwegs sind, die sind ein bisschen weniger orientalisch. Die haben wirklich ausgesehen wie richtige Schweizer, so richtige Urschweizer. Und die haben ständig gefragt nach irgendetwas und unter anderem auch, von wo sie herkommen. Und dann haben sie gesagt, Switzerland. Aber wenn du im Ausland sagst, ich komme aus Switzerland, dann verstehen sie das häufig nicht. Aber wenn du Helvetia sagst, ich komme aus Helvetien, dann verstehen sie, Helvetia. Helvetia. Okay, wenn du in Rumänien bist, dann kommst du nicht aus der Schweiz, dann kommst du aus Helvetia. Wenn du im Syrien bist, wenn du im Irak bist, im Iran bist, dann kommst du nicht aus der Schweiz, nicht aus Switzerland, auch nicht aus Swaziland, auch nicht aus Sweden, auch nicht aus Switiland. Nein, dann kommst du aus Helvetia. Und Helvetia ist etwas, wo ja eigentlich wir wissen, was Helvetia ist. Und gleichzeitig habe ich sagen, wie wenig weiß ich von Helvetia. Ich weiß nicht, wenn ich dich jetzt fragen würde, was weißt du von Helvetia? Ich komme jetzt auf dich zu und frage dir ein Wort, eine Frage über das Helvetia. Kannst du Auskunft geben? Ja, ich habe auch googeln und habe Folgendes gefunden, was Helvetia heisst. Im 1642, da haben also pfiffige Eidgenossen eine künstliche Symbolfigur erfunden, um die Eidgenossenschaft geografisch zu platzieren. Also die italienisch sprechenden, die französisch sprechenden, die deutsch sprechenden, die romanisch sprechenden Eidgenossen hat man irgendwo geografisch müssen platzieren. Und dann hat man gesagt, das sind die Helvetier. Und die Helvetier haben dann die Symbolfigur erfunden mit der Helvetia. Schau mal, was für eine wunderbare, stramme, junge, knackige, knusprige, 35- bis 45-jährige junge Frau. Ich meine, zur Zeit 1642, mit dieser fast schon frechen Kurzhaarfrisur, die sie hat. Ja? Und wie sie mit einer stolzen Brust gegen raus zeigt, jawohl, ich bin da mit Speer und Lanze unsere Eidgenossenschaft verteidigen. 30 Jahre später haben dann aber die gleichen Eidgenossen gefunden, lass uns die Symbolfigur gebrauchen als politische Bühnenfigur zur Förderung von der Einheit, von der Eidgenossenschaft in Zeiten von der Strittigkeiten. Zeiten von der Strittigkeiten, wo sich die Gläubigen wohlverstanden, die gläubigen Christen von der Nation, wo sich die Katholiken, die Reformierten und die anderen christlichen glaubensrichtigen zugehörig sie sind, der Kopf eingeschlagen haben, nur weil sie ein bisschen verschieden sind. Und die Not war offenbar so gross, dass die Eidgenossen gesagt haben, lass uns die Helvetia gebrauchen als eine Figur, die Einheit hervorbringt. Eine, die vereint und nicht entzweit. Weil in der Kraft der Einheit hat die Zukunft für die Schweiz, hat die Schweiz auch eine Zukunft. Ohne Einheit wird die Schweiz zerfallen. Und ich freue mich, dass der Bundespräsident Guy Parmelin gestern Abend von Einheit geredet hat. Und ich habe mich gefreut, weil er hat offenbar meine Notizen gelesen und hat gefunden, das ist eine gute Idee. Ich bringe das am Sonntag, am 1. August, bringe ich das auf die Bühne und rede von der Einheit. Und effektiv, wenn ich so von Einheit rede, dann ist das etwas, wo in der Bibel ein ganz zentraler Punkt einnimmt. Wenn wir sehen, dass wahrscheinlich eins von den leidenschaftlichsten Gebet, wo Jesus je gesprochen hat, wenn nicht überhaupt das leidenschaftlichste Gebet, dann ist es das hohe priesterliche Gebet, auch bekannt als das Vater Unser von Jesus. Es gibt ja das Vater Unser, wo Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Aber es gibt auch das Vater Unser, wo bekannt ist. Das ist das Gebet, wo innigst von Herz zu Herz zwischen Jesus und seinem himmlischen Daddy, seinem himmlischen Vater passiert ist. Und das ist eben Johannes Kapitel 17. In Johannes Kapitel 17 im Garten Gethsemane, wo Jesus unter dem brutalen Druck gestanden ist, zu wissen, ich werde bald in wenigen Stunden abgeführt werden. Ich werde misshandelt werden. Ich werde gefoltert werden. Ich werde mein Leben am Kreuz leiden. Ich werde 6 Stunden dem Kreuz brutalst leiden, damit die, die an mich glauben, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Ich werde die Schuld der Welt auf mich nehmen, damit die anderen dürfen frei sein. In diesem Garten Gethsemane ist der Jesus, der das Gebet von Johannes 17 betet. Und interessant ist, wenn man Johannes 17 liest, dann sagt Jesus viermal hintereinander, sagt er, Vater, Vater, mach die Gläubigen untereinander eins. So, Vater, in einer Qualität und in einer Einheit, wie du und ich miteinander eins sind. Und ist es nicht erstaunlich, dass Jesus überhaupt so ein Gebet sprechen muss? Sollte es nicht logisch sein, dass alle Christen, die mit dem Blut von Jesus befreit und rein gewaschen worden sind, die in den Tod von Jesus eingetauft worden sind, die mit Jesus Christus auferstanden sind, wo ein König, ein Herr, ein Kyrios haben, dass man überhaupt beten muss, dass die Christen untereinander eins sind? Das hat mich als allererstes erstaunt. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich bete, Vater, dass diejenigen, die du mir gibst, er sagt, ich bete jetzt etwas, das nicht für die Welt ist. Ich bete jetzt nur etwas für meine Nachfolger. Ich bete, dass sie untereinander eins sind, wie du, Vater, und ich miteinander eins sind. Und viermal wiederholt er sich. Wieso wiederholt sich Jesus viermal? Weil er weiß, wie vergesslich wir sind. Er weiß, wie zum Teil, wie oberflächlich wir auch die Bibel lesen. Und viermal wiederholt er sich und dann verheißt er zweimal etwas und sagt, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Eins von den stärksten und gewaltigsten Werkzeugen zur Evangelisation, damit Menschen zum Glauben an Jesus kommen, ist die Einheit. Wenn Christen zusammenkommen und eins sind, dann bekommt der Geist Gottes Ruhm. Und wenn der Geist Gottes Ruhm bekommt, dann werden Menschen mit Banden vor Liebe ans Vaterherz gezogen. Ich bin ja, wie gesagt, vor 7 Tagen aus Syrien zurückgekommen. Syrien, ein Land, das extremst gelitten hat. Ein Land, das brutalst durch Nöte durch ist. Und vielleicht erinnern Sie euch, die Stadt Kobane, es heisst übersetzt die Quelle der Araber, ist im Jahr 2014 und 2015, wo Milliarden von Menschen übers Fernsehen auf die Stadt Kobane geschaut haben, weil man nicht gewusst hat, wird die Stadt Kobane von den IS-Terroristen aufgerieben und am Erdboden gleich gemacht. Und Menschen haben angefangen, intensiv anfangen, Not haben für die Stadt, haben angefangen, beten für die Stadt Kobane. Und effektiv ist es so gesehen, dass es um Haaresbreite wäre es passiert, dass die IS-Terroristen vom Islamischen Staat die Stadt eingenommen hätten, die hätten alle umgebracht, außer Frauen und Kind. Die hätten es als Sexsklaven gebraucht oder sie hätten sie umgebracht. Und die Frauen von der Stadt Kobane, die jungen Kurdinnen, haben gewusst, wenn das passiert, wenn die IS-Terroristen unsere Stadt übernehmen, dann wird es für uns ganz schlimm. Und dann haben sie sich zusammengetan. Und in der Einheit ist Kraft vom Mut aufgestanden und sie haben angefangen, gegen die IS-Terroristen zu kämpfen und haben schlussendlich gegen den IS gewonnen. So sieht die Stadt Kobane heute aus. Wie gesagt, vor wenigen Tagen hatte ich meine Füße dort drinnen. Und dann muss ich sagen, wenn das Prinzip von Einheit, wo Kraft hervorbringt, sogar bei Menschen funktioniert, wo keine persönliche Beziehung zu Gott haben, wie viel mehr wird das Prinzip von der Einheit uns Kraft, Mut und Durchschlagskraft geben für eine Welt, die Gott nicht kennt. Ich habe über 10 Jahre lang die Untergrundkirche im Iran besucht. Der Iran hat die schnellst wachsende Kirche weltweit. Es gibt kein Land auf dieser Welt, wo der Geist Gottes dermaßen intensiv am Brüten ist wie im Iran. Wenn du im Iran bist, hast du 2 bis 3 bis 4 Gottesdienste im Tag. Die erste Gruppe heisst, das sind die Babychristen, denen darfst du nur Milch geben. Die zweite Gruppe, die kommt, das sind die reifen Christen. Denen darfst du Schwarzbrot auftischen. Da darfst du Schwarzbrot predigen. Dann habe ich mich natürlich informiert, wie lange sind Babychristen denn im Glauben? Dann sagen sie, ja, die einen werden während der Predigt zum Glauben kommen. Die anderen sind schon 2 Tage bis 2 Wochen gläubig. Die am längsten als Babychristen unterwegs sind, die sind schon seit 2 bis 3 Monaten mit Jesus unterwegs. Und dann sage ich, und die anderen, die da die Schwarzbrot essenden, reife Christen, ja, die sind mindestens schon ein halbes Jahr bis ein Jahr im Glauben. Die sind reif, denen kannst du alles auftischen, was du willst. Da denke ich, Jesus, Im Westen braucht man mindestens 150 Jahre, bis man einigermaßen reif wird, oder? Bis man einigermaßen anfängt, begreifen, was du uns mitteilen willst. Bis man einigermaßen anfängt, umsetzen, was du uns sagst. Bis man einigermaßen im Evangelium Hand, Fuß und Maul gibt. Aber dort unter Druck ist es eben so. Unter Druck, da wächst alles schneller. Unter Druck, da ist die Einheit da. Und Jesus hat mir mal in einer Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag gesagt, wo ich ihn 3 Tage lang gerungen und gefragt habe, Jesus, wieso hat das Land geistlichen Aufbruch und geistliche Erweckung? In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag weckt mich eben der Jesus und sagt, schlag Johannes 17 auf. Johannes 17 ist ein Schlüssel für geistliche Erweckung. Nicht nur für Nationen, für Ehen, für Leben, für Familien, für Dörfer und für Nationen eben auch. Und ich bin so schlaftrunken gewesen, ich habe gar nicht gewusst, was in Johannes 17 steht. Und ich lese nachher in dem Johannes 17 und dann fällt mir auf, das Ringen von Jesus, dass wir miteinander eins sind. Und das gefällt mir. Wir sind heute von verschiedenen Gemeinschaften und Kirchen da. Und Jesus sagt, weißt du was, wenn ihr euch eins macht, in einer Qualität, wie ich mit Vater eins gewesen bin, dann ist der Erweckung im Zürich Oberland nicht weit. Dann kann ich euch garantieren, überall, und ich muss es sagen, überall, wo Einheit ist, ist der Geist Gottes am Raum bekommen. Und wenn der Geist Gottes Raum bekommt, dann bührt uns Gott. Dann wird es absolut interessant. Im Epheser Kapitel 2, Vers 21, da sagt der Paulus, schaut, Jesus ist und muss bei der Einheit immer der Eckstein sein. Bei allem müsst ihr euch immer auf den Jesus ausrichten. Und dann sagt er, und auf dem Fundament von apostolischen und prophetischen Menschen, da wird Gott die lebendige Baustein, zu denen wir gehören, nicht halblebendige, nicht erstorbene, nein, lebendige, verliebte, in Christus verliebte Baustein, wird Gott die Baustein nehmen und zu einem Tempel zusammenfügen, wo Gott persönlich drin wohnt. Und das ist das, was passiert in den Ländern, wo der Druck da ist, da finden sich die Menschen zusammen zur Einheit, zur Anbetung, als lebendige Baustein. Und wenn dann der Geist Gottes in dieser Einheit drin wohnt, dann ist alles möglich. Leute, dann ist alles möglich. Wo der Geist Gottes wohnt, da ist alles möglich. Da kannst du die Apostelgeschichte weiterschreiben. Ich bin vor 2 Jahren in Rumänien gewesen, in einem Jugendcamp. Es war ein Anbetungsabend gewesen und die Gegenwart vom Herrn hast du richtig gehend können spüren. Es war so wie die Atmosphäre verändert sich, so wie zu einer Masse, wo du so im Geist hast einfach spüren, Gott ist einfach präsent. Nicht einfach ein bisschen da irgendwo in einer Ecke. Nein, er ist wirklich präsent. Und einen Kilometer neben dem Ort hat es Bauarbeiter gehabt, die Strasse geflickt haben. Und dann sind die Bauarbeiter angezogen worden von dem Lobpreis von diesen jungen Menschen. Und sie sind ein bisschen angedüselt gewesen, sind ein bisschen alkoholisiert, sind so bei uns rumgequatscht. Und wo der erste zu der Türschwelle kommt und in die und unter die Anbetung hineinkommt, ich vergesse das Bild nie mehr, wenn er einerseits ein bisschen angetrunken, aber wenn er vorne kommt, er macht 2 Schritte, er geht auf Knie und er hebt seine Hände auf und er fährt an, nach dem lebendigen Gott anzurufen. Ein Mensch, der noch nie etwas gehört hat, dass es möglich ist, eine lebendige Beziehung zu Gott zu bekommen. Und das ist das, was passiert in Epheser 2, 21. Wenn Gott mit dir und mit uns den Tempel baut, wo ihm gefällt, zum Zmitzt unter uns wohnen, dann werden Menschen ans Vaterherz angezogen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 29, eine Zeit, wo in Israel, wo in Jerusalem Christenverfolgung geherrscht hat, eine Zeit, wo Menschen massiv unter Druck gewesen sind. Was ist das einzige Mittel gewesen, wo Menschen hatten, unter Schwierigkeiten, unter Not und unter Druck? Sie sind zusammengekommen, sie sind auf Knie, sie haben die Köpfe zusammengesteckt und dann haben sie angefangen zu beten. Und nicht irgendetwas haben sie angefangen zu beten. Das heisst in der Apostelgeschichte 4,29, als sie in Einheit beteten, nicht irgendetwas, in Einheit beten heisst Matthäus 18,19, wenn 2 oder 3, die wiedergeboren sind, an Jesus Christus glauben, exakt um das ein und dasselbe beten, dann ist die Verheißung vom Vater im Himmel, dann darfst du bitten und beten in irgendeiner Sache. Vater im Himmel wird hören und Vater wird geben, warum du gebetet und gebetet hast. Das ist eine Verheißung. Als ich im Iran war, habe ich mit x Leuten geredet, die Begegnungen mit Jesus hatten. X Leute, die träume von Jesus gekannt. Jetzt auf meiner Reise vom Irak auf Syrien mit mehreren Leuten, die Muslime sind, geredet. Und sie haben mir gesagt, mir ist Jesus schon mehrfach im Traum begegnet. Er hat mir dies und jenes und das gezeigt. Und zum Teil haben sie gar nicht gewusst, was Jesus ihnen erklärt hat. Ich konnte die Bibel öffnen und sagen, das, was du geträumt hast, das steht da schwarz auf weiß in der Bibel, das hast du geträumt. So real ist der Jesus. Wenn zwei oder drei sich eins machen. Und das haben die ersten Christen gewusst. Und darum Apostelgeschichte 4,29. Als sie in Einheit beteten, bewegte sich die Städte. Leute, wenn wir etwas brauchen in der Schweiz, dann ist es Gebet vor Leidenschaft und vor der Einheit, damit die Städte sich bewegt, damit ein heiliges Erdbeben in die Nation hineinkommt. Und die Menschen, ich meine, wir reden davon, Leute, dass 95% der Bevölkerung aus dieser Schweiz mindestens verloren sind und verloren gehen, weil sie keine persönliche Beziehung zu ihrem Retter und Schöpfer Jesus Christus haben. Das sollte eigentlich Not genug sein, dass wir aus allen Denominationen, aus allen Konfessionen unsere Köpfe zusammensteckend auf Knie gehen, in Einheit betend, damit Gott, der Vater, seinen Arm ausstreckt durch seinen heiligen Knecht Jesus Christus, der in dir und in mir wohnt. Wozu? Zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunder. Ich habe, glaube ich, jedes einzelne neutestamentliche Wunder dürfen sehen, mit meinen eigenen Augen, auf all diesen Reisen. Außer, dass aus Wasser Wein geworden ist, leider nein, habe ich das noch nicht gesehen. Aber das ist auf etwas, was mich mal freue. Ich meine, alles andere haben wir dürfen erleben und sehen. Ich meine, im Engadin, wo wir da oben gesehen sind, auch übers Wasser laufen, ist kein Problem. Von Mitte Dezember bis im Februar raus läuft jeder übers Wasser. Also, die Wunder sind nichts anderes als ein Mittel, um die Herzen der Menschen zu ergattern, um sie aufmerksam zu machen. Da gibt es einen unsichtbaren Gott, aber einen, der dich liebt. Ein Vater, der ein Herz hat, wo jeder einzelne Mensch drinnen Platz hat. Als sie in Einheit beteten, da bewegte sich die Städte. Zeig bitte gut das nächste Bild. Ich möchte mit dem eigentlich schon bald zum Schluss kommen. Eine Geschichte, die mein Herz bis heute bewegt, die keine einfache Geschichte ist. Wir leben auch nicht aber in einer einfachen Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und wir sollen eigentlich auch nicht gross von einer gefallenen Schöpfung irgendetwas erwarten. Erwartend alles von Jesus, dann wirst du nie enttäuscht. Ostern 2019 in Sri Lanka. Eine befreundete Kirche von uns, Zionskirche. Es ist Gottesdienst. Unten dran sind Kinder. Es sind etwa über 50 Kinder gewesen. Und die Sonntagsschullehrerin, die da vorne steht, sie fragt die Kinder eine Frage. Kind, wenn ihr müsst euer Leben für Jesus verlieren, wären ihr bereit, euer Leben für den Jesus herzugeben? Und jedes einzelne von diesen kleinen Händchen und von einer grösseren Hand ist in die Luft gegangen und hat gesagt, jawohl, wir sind bereit, unser Leben für unseren Jesus, für unseren König herzugeben. Weil er hat ja genau das Gleiche für uns gemacht. Er hat ja am Kreuz von Golgatha sein Leben mir hergegeben, damit ich frei sein kann und ewiges Leben in der ewigen Herrlichkeit bei Gott zu haben. Wieso sollte ich mein Leben nicht für ihn hergeben? Das war für die Kinder gar keine Frage. 2 Minuten später zieht ein Bombenattentäter, ein Terrorist, den Sprengstoffgürtel, den er auf sich gedreht hat, und 22 Kinder sterben. Was für ein Schmerz in dieser Kirche. Was für ein Weinen, was für ein Trauern. Über Monate hinein. Über Monate hinein ist die Kirche einfach aufgelöst gewesen, quasi inexistent, weil nur noch Trauer und Schmerz vorhanden gewesen ist. Und irgendwann nach Monaten hat der Pastor, hat die Leiterschaft im Gebet gehört, wie Gott ringt, dass sie in Einheit wieder zusammenkommen sollen und diesen Terroristen vergeben. Ihre Finden segnen, für die beten, die sie verfolgen. Das ist kein einfacher Schritt. Vor allem für die Eltern nicht. Und als sie das der Gemeinde verkündigen, haben sie diesen Gebet und dem, was sie von Gott gehört haben, Taten folgen. Und die Gemeinde ist mit 1000 Leuten auf die Knie gegangen. Und mit 1000 Leuten haben sie in Einheit gebetet und gerufen, Vater, es schmerzt bis tief, aber in den tiefsten Punkt von unserer Seele und von unserem Herz. Aber wir sind bereit, unseren Peiniger zu vergeben. Wir sind bereit, unsere, die verfolgen und uns Schmerz zugefügt haben, ihnen, sie aus der Schuld zu entlassen. Und wir sind sogar bereit, sie zu segnen. Und als sie das gemacht haben, hat der Geist Gottes Raum bekommen. Und der Geist Gottes hat angefangen, Erweckung loszubrechen in dem Sri Lanka. Und innerhalb von einem Jahr sind aus 1000 Kirchengänger 2500 bis 3000 Kirchengänger entstanden, weil Menschen vom Geist Gottes ergriffen worden sind. Erweckung ist ausgebrochen. Und die Menschen sind ins Vaterherz gekommen. Was für eine Kraft, Leute. Was für eine Kraft im Zürich-Oberland, wo so viele tiefe, gewaltige, kraftvolle, geistliche Wurzeln hat, wo Erweckung schon passiert ist. Was für eine Kraft wäre es? Was für eine Kraft wäre es, wenn aus jeglicher Kirchengemeinde man Denomination und Konfession mal hinter sich lässt und sagt, wir kommen zusammen in Regelmäßigkeit und suchen das Angesicht von Gott. Wir kommen zusammen in Regelmäßigkeit und sind auf den Knien oder wir stehen, aber in Einheit bewegen wir den Himmel, bis der Vater seinen Arm ausstreckt und bis Feuer von der Erweckung geht und bis Menschen anfangen, ihre Augen und ihre Herzen geöffnet bekommen und ihre Leben ihrem Schöpfer und ihrem Retter, ihrem Heiland, ihrem Messias hergeben und für immer und ewig im Himmel dann ein Fest ausbricht, weil wir wissen, die Ewigkeit ist uns sicher, weil wir unsere Namen im Buch vom Leben niedergeschrieben haben. Für das glaube ich, für das wäre es absolut der Aufwand wert, zusammenzukommen, miteinander in Einheit zu beten, bis der Vater Antwort gibt. Und er wird Antwort geben. Ich habe noch nie erlebt, wenn ich in Einheit mit anderen zusammengekommen bin, dass noch keine Antwort von Gott gekommen wäre. Die Antwort kommt vielleicht nicht immer so, wie wir es wünschen. Die Antworten von Gott sind häufig sehr anders, aber sie kommt immer. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass Erweckung in deiner Familie, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, in deiner Church, in deinem Dorf, in deiner Umgebung ausbricht. Ich schließe mit einem Wort aus 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15. Wieso ist Jesus gestorben? Wieso ist Jesus gestorben? Kann sich jeder selber fragen. Wieso ist überhaupt Jesus gestorben? Die Antwort ist 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15. Da heißt es, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Mit anderen Worten, mein Leben gehört nicht mehr mir selber. Dein Leben gehört nicht einmal mit dir selber. Und Jesus ist kein Schubladengott, den man vornimmt und versteckt, wenn man ihn gerade braucht. Ein Leben mit Jesus ist auch keine Wochenendbeziehung. Nein, Jesus ist Kyrios. Und Kyrios heisst der Herr. Und wenn er der Herr ist, dann ist sein Wort Gesetz. Und wenn er etwas sagt, dass dein Leben nicht mehr dir selber gehört, sondern es gehört ihm, dann ist unsere tägliche Frage, Jesus, was willst du heute von mir? Und wenn dann der Chef redet, wenn der Kyrios redet, wenn der Herr redet, dann sagen wir, jawohl, hier verstanden. Das ist das, was ich in den Ländern erlebe, wo man erkennt hat, dass Christus der Herr ist und tut, was er sagt, ist immer Erweckung. Es kommen immer Menschen zum Glauben und Zeichen und Wunder sind immer nahe. Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Und ich wünsche dir eine gewaltige Freude am 1. August, am Tag von der Einheit, am Tag von der Helvetia, dass wir nicht vergessen, was unsere Vorväter gewünscht haben, dass wir in Einheit die Schweiz bewahren, dass wir in Einheit in dieser Schweiz beten, dass wir in Einheit das Volk, die Eidgenossen, die Helvetier, ins Vaterherz zurückbringen. so wünsche ich euch Gottes Segen und viel Freude, in Einheit, in den Fußstapfen von dem Jesus zu wandeln. Lass uns doch kurz aufstehen, lass uns mit einem Gebet schliessen und dann gehen wir in eine Zeit vom Worship rein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein sehr ein praktischer Gott bist, dass du sehr ein unkomplizierter Gott bist. Jesus, ich lebe dich seit 30 Jahren, dass es immer wieder Herausforderungen, Nöte und Schwierigkeiten gibt, aber du bist noch nie verlegen gewesen. Du bist noch nie überfordert gewesen mit den Umständen, die herrschen. Vater im Himmel, ich bitte dich, lass uns näher denn je an deinem Vaterherz sein. Jesus, lass uns als Freunde von dir so nah mit dir unterwegs sein, dass wir ständig in deinen Fußstapfen wandeln. Und Heiliger Geist, erfüll du uns täglich mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit, aber auch mit deinem Gehorsam, dass das, was du uns auftreibst, dass wir das im Gehorsam und im Glauben umsetzen, damit mehr Himmel auf Erde kommt und wir dürfen erleben, was Vater unser gesagt hat, wie im Himmel, so auf Erden. Das soll euer Gebet sein, damit das, was Vater auf dem Herzen trägt, wie im Himmel, da auf Erde passiert, damit viele, viele, viele Menschen Jesus dürfen kennenlernen und nicht verloren gehen. Und Herr, wir bitten dich, bewahre unsere Schweiz in Einheit. Dort, wo Corona, dort, wo Trump und Biden haben einen grossen Riss durch Kirche, durch Freundschaften, durch Familie durchtrennt. Vater, mach uns wieder eins und lass uns wieder auf das Wesentliche schauen, auf dich, der Anfänger und der Vollender vom Glauben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Amen und einen schönen Sonntag.